Ich möchte euch heute Morgen eine kleine Geschichte erzählen. Die hat der Schorsch mal vor vielen Jahren, als ich noch jung war, hat er die in Fisherman erzählt. Und die hat mich damals sehr beeindruckt. Ich kenne leider den genauen Zeitpunkt, den genauen Ort nicht mehr, wann sich diese Geschichte zugetragen hat, aber sie ist, wie es scheint, tatsächlich wahr und genauso passiert. Wie ihr wisst, gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Amokläufe an Schulen, wo ja, junge Menschen mit einer Waffe einfach in Schulen oder Einkaufszentren irgendwo rein sind und haben um sich geschossen. Und es war ja auch mal wieder ein Amoklauf, ich glaube in Amerika war das, an einer Schule. Und da hat der Amokläufer einem jungen Mädchen die Waffe hingehalten und hat sie gefragt, glaubst du an Jesus Christus? Und das Mädchen hat gesagt, ja. Und daraufhin hat er sie erschossen. Und nach dem Amoklauf kamen Leute zu dem Vater dieser Tochter und haben diesen Vater gefragt, sag mir, wo war Gott? Wo ist Gott gewesen, als deine Tochter gestorben ist an diesem Tag? Und die Antwort von diesem Mann, die hat mich sehr beeindruckt. Er hat gesagt, er war an demselben Ort, als wir Menschen seinen eigenen Sohn Jesus ans Kreuz genagelt und getötet haben. Und das hat mich schwer beeindruckt. Es hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und wie schwer muss es für diesen Mann gewesen sein, im Angesicht von so einer Frage Gott die Ehre zu geben, angesichts von so einem schweren Leid, das er erfahren hat, dass seine Tochter gestorben ist. Und er hat nicht nur Gott die Ehre gegeben, sondern was er auch gemacht hat, dieser Mann, mit diesem Satz, er hat anerkannt, dass Gott souverän ist. Und dass Gott absolute Souveränität hat über das Leben seiner Tochter und über sein eigenes Leben. Und das hat mich auch so ein bisschen erinnert an Hiob, dem auch seine Söhne und Töchter genommen wurden, dem sein Besitz genommen wurden, seine Knechte und alles wurde ihm genommen. Und was hat er gesagt? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. In den letzten Wochen haben wir in der Apostelgeschichte viel Gutes gehört. Wir haben gehört, wie sich das Wort Gottes ausgebreitet hat. Wir haben gesehen, wie es nach Jerusalem, auch nach Samaria gegangen ist, zu den Leuten dort. Und nach Samaria hat es sich weiter ausgebreitet bis nach Antiochia, zu den Heiden. Und wir haben gesehen, wie jeder Mensch, egal von wo er kommt, solange er nur an Jesus glaubt, gerettet wird. Aber überall dort, wo sich das Wort Gottes stark ausbreitet, hat auch der Satan den Wunsch, das Wort Gottes zu vernichten, zu zerstören. Und die Gemeinde wird verfolgt. Wenn irgendwo eine Gemeinde ist, die stark wächst und fruchtbar ist, kommen auch immer Anfeindungen daher. Und so ist es auch, ja, heute, das werden wir auch sehen, dass die Gemeinde wieder verfolgt wird. Der Text wendet sich wieder Dingen zu, wo wir denken, ja, die sind nicht schön, die sind grausam und wir müssen trotzdem darüber nachdenken. Und immer wenn irgendwo Menschen verfolgt werden um des Glaubens willen, da fragen sie sich oder fragen viele Menschen sich, warum Gott? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du diese Dinge geschehen lassen? Und die Antwort, die ist sehr einfach, aber trotzdem auch sehr hart, weil er souverän ist. Gott ist souverän über alles. Und er muss sich vor niemandem für seine Taten, für die Dinge, die er tut und zulässt, rechtfertigen. Das ist Teil seiner Souveränität. Und auch heute werden wir sehen, wie Gott mit seiner Gemeinde handelt. Und wie Gott mit den Feinden seiner Gemeinde handelt. Wir werden sehen, dass er immer so handelt, wie er es als richtig ansieht. Die Predigt heute Morgen, die trägt den Titel Die Souveränität Gottes. Und wir werden uns drei Punkte anschauen, drei Personen anschauen, an denen wir sehen, wie Gott handelt. Der erste Punkt wird sein, der Tod des Jakobus. Der zweite Punkt, die Errettung des Petrus. Und der dritte, der Fall des Herodes. Ich möchte vorher noch kurz beten mit uns, bleiben wir einfach sitzen dazu. Herr, wir möchten dir von Herzen danken, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du souverän bist und dass du Macht hast über alles und dass wir wissen dürfen, dass egal was kommt, egal was passiert, ja, du bist da und du liebst uns und du willst das Beste für uns, auch wenn wir es oft nicht als das Beste ansehen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dein Wort wirklich in einer Weise wiederzugeben, wie du es möchtest. Sprich du durch mich und ja, mach die Herzen alle auf, die heute hier sind und am Telefon, und dass wir auch dein Wort hören und annehmen und danach leben. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Tod des Jakobus. Lesen wir dazu in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 12. Wir lesen die ersten beiden Verse. Ich lese nach Luther. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Erst einmal nur bis daher. Erst einmal diese ersten beiden Verse. Der König Herodes tötet also Jakobus, den Bruder von Johannes, also einen der beiden Donnersöhne, wie Jesus sie genannt hat, mit dem Schwert. Und wir sehen, wir bekommen nicht mehr über seinen Tod gesagt, wie nur das hier. Jakobus, das wissen wir sicher, er war einer der ersten Apostel, die Jesus berufen hat. Er war zusammen mit Johannes und Petrus auf dem Berg der Verklärung, hat Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen, hat dieses Vorrecht gehabt. Er war auch mit Johannes und Petrus zusammen mit Jesus, die hat er mitgenommen. Jesus hat die drei mitgenommen, wo er im Garten gebetet hat. Hat er die drei weiter mitgenommen, die haben gesehen, wie Jesus gelitten hat. Und er ist jetzt der erste Märtyrer unter den Aposteln. Und wir lesen in der Bibel in genau einem einzigen Vers darüber. Es ist so, als ob uns gesagt wird, nein, mehr brauchst du darüber nicht zu wissen. Darüber, wie Jakobus gestorben ist, was mit ihm passiert ist, warum er gestorben ist, warum Herodes ihn umbringen hat lassen. Brauchst du nicht zu wissen. Als Stephanus gestorben ist, das haben wir auch vor einigen Wochen gehört, wir haben gelesen, warum er festgenommen wurde. Wir wurden Teil seiner Gerichtsverhandlung. Wir wurden Zeugen seiner Steinigung. Sogar seine letzten Worte sind überliefert, die Stephanus gesagt hat. Aber von Jakobus hier lesen wir nur, und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und auch von den anderen Aposteln, von den anderen 12 lesen wir nichts. Also von Judas ja, aber das ist eine Ausnahme, aber von den anderen 12 lesen wir nichts. Es gibt aus historischer Geschichte heraus von Historikern überliefert zum Beispiel, dass Petrus sich kopfüber hat kreuzigen lassen, weil er nicht so sterben wollte wie Jesus. Aber in der Bibel selbst lesen wir nichts davon, wie Apostel gestorben sind, außer jetzt dieser eine Satz von Jakobus. Und ja, wir brauchen es auch nicht zu wissen. Weil die Bibel, die ist schließlich nicht die Geschichte des Jakobus, sondern die Bibel ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und weil Jesus die Hauptrolle ist, kann er seine Geschichte auch so erzählen, wie er das möchte. Und auch wenn wir uns jetzt vielleicht wünschen, mehr über den Tod von Jakobus zu erfahren, hat Gott nicht, wie sage ich das am besten, Gott ist nicht dazu verpflichtet, uns irgendetwas zu sagen über seine Handlungen. Er kann sich entscheiden, ob er uns Dinge erklärt. Er muss nicht Rechenschaft ablegen vor uns. Und das ist auch heute so im Alltag. Ja? Wir Menschen, uns passiert irgendetwas Schlechtes. Ein lieber Mensch von uns stirbt. Wir verlieren unseren Job und wir wissen einfach nicht, Gott, warum hast du das zugelassen? Aber wir dürfen auch wissen, ja, Gott muss es uns nicht sagen. Gott ist souverän. Gott hat alles in seiner Hand. Wir kennen ja den Vers aus Römer 8, Vers 28. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir dürfen wissen, alles, was uns passiert, geschieht zu unserem Besten und das reicht. Wir dürfen wissen, Gott hat alles in der Hand. Lesen wir weiter in Vers 3. Und als er, also Herodes, sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Bevor wir uns dem Petrus zuwenden und schauen, wie Gott an Petrus handelt in seiner Gnade, wollen wir uns noch kurz Herodes anschauen. Wir hören von Herodes später in der Predigt, im 3. Punkt. Aber wir wollen jetzt kurz in diesen paar Versen sehen wir ein bisschen was über den Charakter, den Herodes hier an den Tag legt. Er hat Jakobus umgebracht und die Juden fanden es gut. Es gefällt ihnen und Herodes Ansehen wächst gegenüber den Juden wegen dieser Aktion. Also will er natürlich weitermachen. Er nimmt Petrus gefangen, aber er tötet ihn nicht sofort. Er führt ihn nicht sofort vor das Volk und lässt ihn hinrichten, denn dadurch würde sein Ruhm geschmälert werden, denn sie hatten den Tag der ungesäuerten Brote, das Passa stand kurz bevor, und wie kann ein Mann den Juden gefallen, der kurz vorm Passa einen Menschen umbringt? Ja, also sperrt er ihn ein und wartet, bis die Tage vorüber sind. Bei Jesus war es recht ähnlich, er ist auch vorm Passa festgenommen worden, aber damals war es wirklich noch so, dass er in einer Nacht- und Nebelaktion schnell verurteilt, gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde. Wir lesen das in Johannes Kapitel 19, ab Vers 40. Nachdem er schon gestorben ist, heißt es, sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Also alles ist schnell gegangen. Verurteilung ist schnell gegangen, die Hinrichtung ist schnell gegangen, die Grablegung ist schnell gegangen, einfach damit es noch über die Bühne geht und die Juden in Ruhe ihr Fest feiern können. Hier bei Petrus war es anders. Hier bei Petrus war es so, Herodes lässt ihn einsperren, um ihn nach dem Passa den Juden vorzuführen. Herodes war ein Mann, der wollte ein Schauspiel. Er wollte selber den Ruhm für die Dinge, die er tut. Zu ihm kommen wir später noch. Das können wir uns jetzt einmal vormerken, dass wir das sehen. Herodes wollte den Ruhm für sich. Lasst uns lesen, der Text jetzt hat, ich lese jetzt ein bisschen mehr, ab Vers 6, lasst uns sehen, wie Gott an Petrus handelt. Da heißt es, ab Vers 6, und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selbst auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme von Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wir Menschen, wir wissen oft nicht, warum Gott Dinge zulässt und warum er Dinge nicht zulässt. Wir haben heute Morgen schon gesehen, dass Gott uns diese Sachen alle nicht mitteilen muss, wenn er es als nicht wichtig erachtet. Das ist der erste Teil von seiner Souveränität. Und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt von Gottes Souveränität. Denn in seiner Souveränität kann Gott das tun, was er möchte. Der Apostel Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde vom König Herodes gefangen genommen und mit dem Schwert getötet. Gott hat nicht eingegriffen bei Jakobus. Er hat keinen Engel geschickt, der seine Fesseln gelöst hat und ihn befreit hat vom Tod. Und auch Petrus, wie wir gesehen haben, wurde gefangen genommen. Und ebenso wie der Jakobus sollte der Petrus hingerichtet werden. Ich vermute einfach, dass Herodes die gleiche Weise benutzt hat. Er hat es mit beiden gleich gemacht. Kann ich mir das gut vorstellen. Aber hier schickt Gott einen Engel. Er schreitet ein. Mitten in der Nacht werden seine Fesseln gelöst. Der Engel geleitet Petrus durch die Türen an den Wachen vorbei nach draußen und bringt ihn in Sicherheit. Und allerspätestens jetzt müssen wir uns doch fragen, warum? Ja, jeder Mensch, der einen weltlich gesinnten und normalen Menschenverstand hat, fragt sich doch jetzt: Gott, warum? Warum stirbt Jakobus und sein Mitapostel, der Petrus? Er wird gerettet. Und die Antwort ist wieder recht leicht, weil Gott souverän ist. Er hält in der Hand, wer lebt und wer stirbt. Das war die Entscheidung Gottes, dass dies nicht der Ort und nicht die Zeit ist, an dem Petrus sterben soll. Ich finde den Vers so nett in Prediger Kapitel 3. Das beschreibt das gut. Da heißt es: geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Also alles auf dieser Erde hat seine Zeit und Gott entscheidet über die Zeiten, die Zeitpunkte und die Orte. Und das darf für uns persönlich in unserem Leben ein Trost sein. Ja? Und ein beeindruckendes Beispiel, ich habe es vorher schon genannt, ist eben für mich Hiob in dem Punkt. Hiob hat erst alles verloren, hat die Welt nicht mehr verstanden, hat dann irgendwie versucht zu erklären, über das ganze Buch hinweg irgendeine Erklärung zu finden, warum das jetzt passiert ist. Und am Ende begegnet er Gott und erkennt seine Souveränität zu 100% an. Ich möchte kurz lesen aus Hiob Kapitel 42, ab dem ersten Vers. Schlagen wir das kurz auf. Mal kurz schauen, Hiob. Hiob Kapitel 42, die Verse 1 bis 6, da steht: Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme beim Lesen von solchen Texten bekomme ich Gänsehaut, wenn ein Mensch wie Hiob, dem so viel passiert ist, Buße tut, ja, über sein Handeln, darüber, dass er versucht hat zu verstehen, warum Gott das getan hat, auch Gott in gewissen Punkten irgendwo angeklagt hat und gesagt hat, mein Leben ist untadelig. Trotzdem hat er dann am Ende erkennen dürfen, Gott, du bist souverän und ich tue Buße über meine Gedanken und über meine Worte. Ich tue Buße in Staub und Asche. Und wir dürfen das auch hier in unserem Text sehen. Wir müssen uns nicht fragen, warum stirbt Jakobus? Warum wird Petrus gerettet? Gott muss sich vor uns nicht rechtfertigen. Gott darf mit seiner Gemeinde so handeln, wie er das möchte. Und das kann für uns selbst ein unglaublicher Trost sein. Auch wenn wir Leid erfahren, dürfen wir wissen, Gott handelt souverän. Gott weiß, was er tut, und wir dürfen auf ihn vertrauen. Kommen wir zum letzten Punkt unserer Predigt und auch zur letzten Person damit, nämlich zu König Herodes. Punkt heißt der Fall des Herodes. Lesen wir in der Apostelgeschichte ab Vers 18. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyros und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten ihn um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Bis hierhin. Im Laufe vom Neuen Testament lesen wir immer wieder mal vom König Herodes. Kommt immer wieder mal vor. Es handelt sich aber nicht jedes Mal, wenn wir von ihm lesen, um denselben König. Und es ist nämlich oft so, dass der eine König nicht lange an der Macht ist und dann stirbt er und dann kommt irgendeiner seiner Verwandten durch irgendeine Vetternwirtschaft da auf den Thron von Israel. Und meistens ist es so, dass sich der amtierende König Herodes gegen Gott und sein Wirken und sein Reich ja einsetzt. Und ich möchte mit euch ganz kurz die verschiedenen König Herodese anschauen, die wir im Neuen Testament lesen. Das sind insgesamt 4 Stück, nur eine kurze Betrachtung. Der erste Herodes, von dem wir im Neuen Testament lesen, war Herodes der Große. So heißt er, so wird er genannt. Er hat gelebt und regiert zu der Zeit von Jesus' Geburt. Er war der Herodes, zu dem die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und der versucht hat, Jesus bei seiner Geburt zu töten, um den Thron nicht zu verlieren und infolgedessen er den Kindermord in Bethlehem befohlen hat. Ja, das war der erste Herodes, auch wenn er jetzt nicht, seine Taten nicht so groß waren, aber Herodes der Große. Der zweite Herodes, das war der Vierfürst Herodes oder auch Herodes Antipas, wie er in der Geschichtsschreibung genannt wird. Der hatte eine Liebesbeziehung mit seiner Schwägerin. Und diese Beziehung, die wurde ja von Johannes dem Täufer aufs Schärfste verurteilt. Und er hat ihn dann verhaften lassen und ihn ins Gefängnis werfen lassen. Und dann an seinem Geburtstag, also am Geburtstag vom Herodes, hat er ja den Kopf von Johannes auf Wunsch seiner Geliebten auf einem Silbertablett servieren lassen. Also er wollte ihn gar nicht umbringen, aber er hat ihn umbringen lassen, weil ja das der Wunsch seiner Geliebten war. Also auch er ein interessanter Mann. Der dritte im Bunde ist Herodes, König Herodes Agrippa I. Der war jetzt, laut Historikern, ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, der war zwar ein Enkel vom ersten Herodes, aber nicht der Sohn vom zweiten, sondern sein Neffe. Also da ging es dann in eine andere Richtung im Stammbaum. Also der Neffe des zweiten kommt da an die Macht. Und der ist der Herodes, von dem wir heute in unserem Text lesen. Ja, wir haben gesehen, wie er sich Gottes Wirken entgegenstellt. Er tötet Jakobus und er verhaftet Petrus, um ihm gleich zu tun. Und haben heute schon gelesen, was er getan hat. Und der vierte König Herodes, der vorkommt, der wird in der Apostelgeschichte einfach nur König Agrippa genannt. Das ist aber König Herodes Agrippa II. der Sohn von dem Herodes aus unserem Text. Und er ist derjenige gewesen, der Paulus nicht freilassen wollte, weil dieser sich auf den Kaiser berufen hat. Er hat gesagt in der Apostelgeschichte, ich könnte ihn freilassen, aber er hat sich auf den Kaiser berufen, deswegen geht er auch vor den Kaiser. Also er hatte nicht den Mut, richtig zu urteilen, sondern hat das Urteil weitergeschoben über den Paulus und hat ihn zum Kaiser geschickt. Also jeder einzelne König Herodes hat sich in irgendeiner Weise Gott, Jesus und seinem Reich in den Weg gestellt. Jeder war egoistisch und hat nur seine eigenen Ziele und seine eigenen Lüste verfolgt. Und schauen wir in unseren Text, was war das egoistische Ziel vom König Herodes? Sein Ziel war es, vom Volk geachtet und verehrt zu werden. Das war der Wunsch von unserem König Herodes in dem Text. Er wollte alle Ehre für sich. Er hat gesehen, nachdem er Jakobus getötet hat, hat er sein Ansehen gesteigert im Volk. Also macht er weiter und nimmt auch Petrus gefangen. Nachdem Petrus befreit wird, geht er und zieht in eine andere Stadt. Und auch hier kommt es jetzt nach einigen politischen Machtspielen mit den Menschen aus Tyros und Sidon und vielleicht auch, so wie es sich im Text anhört, nach ein paar Bestechungen von diesem Blastus, kommt es dann in eine Situation, wo Herodes eine Rede halten soll vor dem Volk. Und ich lese nochmal die Verse 20 und 21. Heißt es, Herodes, er war aber zornig auf die Einwohner von Tyros und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Es gibt einen jüdischen Historiker, der heißt Flavius Josephus oder Josephus, und der beschreibt in seiner Erzählung, in seiner historischen, beschreibt er dieses Gewand, was Herodes anhatte, und er sagt, es war ein Gewand, das mit wunderbarer Kunst ganz aus Silber gewirkt war. Und dieses Gewand soll laut seiner Beschreibung in der Sonne geglänzt haben, so als wäre es die Sonne selbst. Also Herodes ist vor dem Volk gestanden, sein Gewand hat geleuchtet und gestrahlt und er hat eine feurige Rede gehalten. Und die Menschen reagieren, das lesen wir in Vers 22, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Und dieser Historiker, der Josephus, der ergänzt noch, dass das Volk gesagt hätte, sei uns gnädig, wenn wir auch bisher dich als Menschen geachtet haben, so wollen wir doch von nun an etwas Höheres als ein sterbliches Wesen in dir verehren. Das hat dieser Historiker überliefert, dass das die Volksmenge gesagt hätte. Kommt aber beides aufs Gleiche raus. Du bist kein Mensch, sondern du bist ein Gott. Und aus diesem Grund, nein, nicht aus dem Grund, dass das Volk das gesagt hat, sondern Herodes steht jetzt da und er widerspricht dem Volk nicht. Er nimmt diese Ehre, du bist nicht nur ein König, du bist ein Gott, nimmt er für sich in den Anspruch und dafür muss er sterben. Und dieser Abschnitt erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Nebukadnezar. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, er geht in seinem Palast umher, schaut sich sein Reich an und nimmt dafür, dass er dieses Reich aufgebaut hat, nimmt er alles für sich in Anspruch. Sagt, es ist mein Reich, ich habe dieses Reich aufgebaut und für diesen Hochmut wird er von Gott geschlagen. Und lebt 7 Jahre wie ein wildes Tier und frisst Gras und lebt unter den Vögeln und unter den Bäumen. Und hinterher, wenn er wieder klar bei Verstand ist, geht er in seinen Palast zurück und gibt Gott die Ehre. Und erkennt ihn als einzig wahren Gott an. Hochmut ist etwas, das widerstrebt der Souveränität Gottes. Gott ist absolut souverän und er will, dass wir Menschen diese Souveränität anerkennen. Und der Hochmut, den wir Menschen oft an den Tag legen, der ist genau das Gegenteil von dieser Souveränität. Weil dann erkennen wir unsere eigene Souveränität an, unsere eigene Allmacht, unser eigenes, was wir können und was wir leisten und wir geschaffen haben. Und ich möchte 3 Bibelstellen lesen, wo einfach gezeigt wird, wie Gott Hochmut ansieht. In Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Jakobus Kapitel 4, Vers 6, da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Steht noch an ein, zwei anderen Stellen in der Bibel. Ich habe jetzt die aus Jakobus genommen. In Jesaja Kapitel 2, Vers 11 und 12. Jesaja Kapitel 2, Vers 11 und 12. Da steht, die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden, der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts vom Herrn, der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Auch wieder, Menschen erheben sich, aber Gott wird diese erniedrigen und wird allein souverän sein. Matthäus Kapitel 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also Gott widersteht dem Hochmut. Gott widersteht dem, dass Menschen sich selbst erheben über alles und auch über ihn. Und was sehen wir hier in unserem Text? Wir sehen, dass Gott der ist, der souverän ist. Er hat in seiner Souveränität entschieden, dass Herodes hier sterben muss, weil er sich nicht gegen die Verehrung als Gott gewehrt hat, weil er nicht Gott die Ehre gegeben hat. Herodes musste nicht sterben, weil er Jakobus getötet hat. Das ist jetzt vielleicht das, was wir am ehesten vermuten würden, wir Menschen mit unserem beschränkten Denken. Er tötet einen Apostel und dafür straft ihn Gott und er muss sterben. Nein, er stirbt auch nicht, weil er das Gleiche mit Petrus versucht hat oder weil er die Soldaten, die eigentlich nichts dafür können, hingerichtet hat. Auch dafür stirbt er nicht. Auch das hat Gott zugelassen. Nein, er stirbt, weil er die Ehre nicht Gott gegeben hat, als die Menschen ihn verehrt haben. Weil er in seinem Hochmut und in seinem Stolz alle Ehre für sich in Anspruch genommen hat. Deswegen muss er sterben. Gott ist absolut souverän und er ist der Herr über alles. Und wir, die wir seine Kinder sind, für uns ist dieser Fakt ein unendlich großer Trost. Wir dürfen wissen, dass wir in seiner Hand sind und dass nichts, was uns geschieht, irgendwie nicht in Gottes Plan gepasst hat. Sondern wir sind in der Hand eines Gottes, der nicht nur allmächtig ist, der nicht nur souverän ist, sondern der uns gleichzeitig auch noch von ganzem Herzen liebt. Für alle anderen Menschen, für die Menschen, die Gott nicht kennen und die Jesus nicht in ihrem Leben haben, ist dieser Fakt, dass Gott souverän und allmächtig ist, aber ein großer Schrecken. Zumindest wird er das eines Tages sein. Denn diese Menschen fallen allesamt unter das Gericht Gottes und sein Gericht wird gerecht sein über die Taten, die diese Menschen begangen haben, über den Hochmut, den sie an den Tag gelegt haben und dass sie Gottes Souveränität nicht anerkannt haben. Und kein Mensch, der Gott nicht als seinen Vater hat, wird diesem Gericht entkommen. Das ist auch eine unangenehme Sache, aber die muss man auch mal sagen. Gott übt Gericht über die Menschen, die ihn nicht in seinem Leben angenommen haben. Ich möchte zum Schluss noch einmal wiederholen, was wir heute Morgen gesehen haben. Wir haben uns die Souveränität Gottes angeschaut anhand der drei Personen, die heute in diesem Text vorgekommen sind. Wir haben an Jakobus gesehen, dass es Gott sehr wohl zulässt, dass auch seinen Kindern Leid geschieht und er nicht eingreift und dass Gott sich auch vor uns für seine Taten nicht rechtfertigen muss, dass er uns nicht erklärt, warum musste Jakobus sterben. Und wir haben anhand von Petrus gesehen, dass Gott es selber entscheidet in seiner Souveränität, wen er rettet und wem er Gnade schenkt und wem nicht. Und wir haben gesehen, wie Gott an Herodes gehandelt hat, als dieser seine Souveränität abgelehnt hat, als dieser sich in seiner eigenen Hochmut über Gott erhoben hat und dadurch gestorben ist. Gott ist souverän. Und wenn wir Menschen, wenn wir damit anfangen, diese Souveränität Gottes anzuerkennen und uns fragen, wie wir diesem unglaublich guten Gott, diesem souveränen, allmächtigen und liebenden Gott dienen können mit unserem Leben, dann werden wir uns Schätze sammeln im Himmel und die Freude wird unendlich sein, wenn wir einmal bei ihm sein dürfen. Und ich möchte mit den Worten ja schließen, die wir von Hiob vorher gelesen haben, die Verse 5 und 6. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich wünsche jedem von uns, dass wir Gottes Souveränität in unserem Leben anerkennen, dass wir ihm auch in unserem Leben begegnen und ja, von seiner Güte und von seiner Liebe und von seiner Allmacht ja, reden können, dadurch auch vor dem Volk, von den Menschen, und dass wir ihm die Ehre geben für die Dinge, die er tut. Amen.